Der New START-Vertrag zur atomaren Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland ist heute ausgelaufen. Dies weckt Sorgen vor einem neuen Wettrüsten, da es keine Nachfolgeregelung gibt. Russland hatte eine einjährige Verlängerung vorgeschlagen, doch die USA zeigten sich unentschieden und äußerten Interesse an einem neuen Abkommen, das auch China einschließen könnte. In Abu Dhabi finden derzeit Gespräche zwischen der Ukraine und Russland statt, die von Kiew als substanziell und produktiv bezeichnet werden. Die Verhandlungen werden von den USA vermittelt und sollen die Bemühungen zur Beendigung des seit fast 4 Jahren andauernden Krieges fortsetzen. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan haben eine strategische Partnerschaft zur Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien gebildet. Ziel ist es, die Abhängigkeit von China zu verringern. Bei einem Angriff von Islamisten auf Dörfer in Nigeria wurden zahlreiche Menschen getötet. Vor der griechischen Insel Chios kamen mehrere Migranten ums Leben, als ihr Boot mit einem Boot der Küstenwache kollidierte. Der Attentäter, der im Jahr 2024 einen Anschlag auf den damaligen US-Präsidenten Trump verübte, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Russland kritisierte das Schweigen der USA bezüglich einer möglichen Verlängerung des auslaufenden New START-Vertrags. Die Veröffentlichung der Epstein-Akten entwickelt sich zu einer politischen Belastung für die britische Regierung. Die USA und der Iran haben sich darauf geeinigt, ihre Atomverhandlungen in den Oman zu verlegen. Der ukrainische Präsident Zelensky bezifferte die Zahl der gefallenen ukrainischen Soldaten auf 55.000 und warnte vor weiteren Kriegsjahren. Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist in einen Hungerstreik getreten. Die USA ziehen 700 Bundesbeamte aus dem Bundesstaat Minnesota ab. Eine deutsche Aktivistin namens Maya T. wurde in Ungarn wegen Angriffen auf Rechtsextreme zu 8 Jahren Haft verurteilt. In Washington wird gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen angeblicher Diskriminierung weißer Arbeiter ermittelt. Der oberste Gerichtshof der USA hat eine neue Wahlkreiseinteilung in Kalifornien erlaubt, was als Vorteil für die Demokraten gilt. Die niederländische Königin Maxima wird nach einer Grundausbildung Reservistin bei den Streitkräften. Gespräche zur Beilegung des Konflikts in Kolumbien wurden nach einem Treffen zwischen Petro und Trump ausgesetzt. Die traditionsreiche Zeitung Washington Post hat massive Entlassungen angekündigt. Die Schweiz und Südkorea haben bei einem Treffen in Bern ihre wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit bekräftigt. Die Europäische Zentralbank wird morgen über die zukünftige Zinspolitik entscheiden. Deutschland äußert Bedenken hinsichtlich der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen neuen Vorschriften für Produkte, die in Europa hergestellt werden. Diese Pläne sehen vor, dass Unternehmen, die von öffentlichen Aufträgen oder Fördermitteln profitieren, ihre Produkte in Europa produzieren müssen. Mehrere Branchen und Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, zeigen sich jedoch skeptisch gegenüber diesen Vorgaben. Insbesondere die Automobilhersteller äußern Bedenken, da sie von globalen Lieferketten abhängig sind und sich Sorgen über die genaue Ausgestaltung der Made in Europe-Definition machen. Die Debatte um solche Vorschriften ist nicht neu. Die Idee, lokale Produktionsanteile zu fördern, um Investitionen anzuregen, wird bereits diskutiert. Hintergrund ist der zunehmende globale Wettbewerb, bei dem Länder wie China mit Made in China und die USA mit Buy American auf protektionistische Maßnahmen setzen. Die Europäische Kommission plant, Ende Februar einen Gesetzesvorschlag namens Industrial Accelerator Act vorzulegen, der unter anderem Quoten für in der EU hergestellte Teile, beispielsweise bei Autos, vorsehen könnte. Die Skepsis Deutschlands ist dabei nicht isoliert, sondern spiegelt eine breitere Debatte innerhalb der EU wider. Nach einer Phase starker Preissteigerungen hat der Goldpreis zuletzt einen deutlichen Rückgang erlebt. Allein am Freitag gab es einen Verlust von bis zu 9%, gefolgt von einem weiteren Rückgang um 8% am Montag. Zeitweise fiel der Preis für eine Feinunze Gold auf rund 4.500 US-Dollar, was einem Verlust von etwa einem Fünftel seines jüngsten Rekordhochs entspricht. Experten sehen als wesentlichen Auslöser für diesen Preissturz die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger für den Chef der US-Notenbank durch Präsident Donald Trump. Diese Entscheidung schürte Zweifel an einer baldigen Lockerung der Geldpolitik, was sich negativ auf den in Dollar gehandelten Goldpreis auswirkt. Spekulanten, die auf weiter steigende Kurse gesetzt hatten, gerieten dadurch unter Druck und mussten ihre Positionen verkaufen, was die Abwärtsspirale verstärkte. Trotz dieser jüngsten Turbulenzen bleiben einige Analysten optimistisch für den Goldpreis. Sie verweisen auf anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die Nachfrage von Zentralbanken als unterstützende Faktoren. Das World Gold Council erwartet für 2026 eine Fortsetzung dieser Unsicherheiten und rechnet mit einer moderaten Aufwärtsbewegung des Goldpreises. Einige Prognosen gehen davon aus, dass der Goldpreis bis Ende 2026 etwa 5.180 US-Dollar erreichen könnte. Es wird jedoch erwartet, dass die Edelmetallmärkte weiterhin volatil bleiben werden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, hat einen Richtwert für den Giftstoff Cerulid in Säuglingsnahrung festgelegt. Dies geschah auf Bitte der EU-Kommission und angesichts weltweiter Rückrufe von Säuglingsnahrungsprodukten, bei denen der Stoff nachgewiesen wurde. Cerulid ist ein Toxin, das von bestimmten Bakterien gebildet wird und bereits 30 Minuten bis 6 Stunden nach der Aufnahme zu Übelkeit und Erbrechen führen kann. Säuglinge reagieren auf diesen Giftstoff deutlich empfindlicher als Erwachsene. Die EFSA hat eine akute Referenzdosis von 0,014 Mikrogramm Cerulid pro Kilogramm Körpergewicht für Säuglinge vorgeschlagen. Auf dieser Basis wurden Konzentrationen ermittelt, bei denen Säuglingsnahrung als kritisch gilt, mehr als 0,054 Mikrogramm pro Liter in Säuglingsanfangsnahrung und mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter in Folgennahrung. Diese Richtwerte sollen den zuständigen Behörden in der EU helfen, schneller und einheitlicher zu entscheiden, wann Produkte zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vom Markt genommen werden müssen. Mehrere Hersteller, darunter Nestle und Danone, hatten in den vergangenen Wochen bereits Chargen ihrer Babymilchprodukte vorsorglich zurückgerufen. Der Wirtschaftsrat der CDU hat einen Vorschlag unterbreitet, der vorsieht, dass die Kosten für Zahnbehandlungen künftig von den Patienten selbst getragen werden sollen. Diese Forderung ist Teil einer breiteren Agenda für Arbeitnehmer in Deutschland, die darauf abzielt, Sozialabgaben zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. Der Wirtschaftsrat argumentiert, dass viele Leistungen, einschließlich Zahnarztbehandlungen, gut privat abgesichert werden könnten und nicht länger über das Umlageverfahren der Beitragszahler finanziert werden sollten. Dieser Vorschlag hat bereits zu erheblichen Reaktionen geführt. Kritiker, darunter Politiker der SPD und der Grünen, bezeichnen die Idee als sozialpolitisch rückwärtsgewandt und gesundheitspolitisch unverantwortlich. Sie betonen, dass Zahngesundheit ein grundlegender Bestandteil der allgemeinen Gesundheit sei und keine reine Lifestyle-Option darstelle. Es wird befürchtet, dass eine solche Maßnahme zu einer Zweiklassenmedizin führen und langfristig höhere Kosten für das Gesundheitssystem verursachen könnte, beispielsweise durch die Zunahme von Folgeerkrankungen wie Herzinfarkten oder Diabetes. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU hat sich bereits klar gegen die Streichung von Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen. Sie erklärte, dass dies eine Abkehr vom Kerngedanken des Solidarsystems wäre und dem Ziel der Prävention widerspreche. Auch die Bundeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung lehnen den Vorschlag ab und sehen darin eine kurzsichtige und unsoziale Entscheidung mit erheblichen Folgekosten. Selbst innerhalb der CDU gibt es Stimmen, die eine vollständige Herausnahme der Kosten für Zahnarztbehandlungen als zu weitgehend betrachten. Die Kosten für Zahnbehandlungen und Zahnersatz belaufen sich in Deutschland auf rund 18 Milliarden Euro jährlich, was etwa 6% der Gesamtkosten der Krankenkassen ausmacht. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres gaben die gesetzlichen Krankenkassen rund 10,5 Milliarden Euro für Zahnbehandlungen aus. Die Bemühungen der Europäischen Union, ihre Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus Ländern wie China zu verringern, kommen nur langsam voran. Dies geht aus einem aktuellen Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Die bisherigen Maßnahmen der EU zur Diversifizierung der Rohstoffimporte haben noch keine greifbaren Ergebnisse gezeigt. Engpässe bei der Verfügbarkeit von kritischen Rohstoffen bremsen die industrielle Entwicklung innerhalb der EU. Und das Recycling von strategischen Materialien steckt noch in den Kinderschuhen. Angesichts dieser Situation halten die Prüfer es für unwahrscheinlich, dass viele EU-geförderte Projekte im geplanten Zeitrahmen erfolgreich umgesetzt werden können. Kritische Rohstoffe sind für die Energiewende unerlässlich, doch die EU ist bei vielen dieser Materialien stark von wenigen Drittstaaten abhängig. Beispielsweise liefert China 97% des in der EU benötigten Magnesiums, das für wasserstofferzeugende Elektrolyseure verwendet wird. Die Türkei liefert 99% des in der EU benötigten Bors, das für Solarpaneele gebraucht wird. Die EU hat im Jahr 2024 eine Verordnung zu kritischen Rohstoffen verabschiedet, die die langfristige Versorgung mit 26 für die Energiewende relevanten Materialien sichern soll. Diese Verordnung sieht unverbindliche Zielwerte bis 2030 vor, die jedoch nur für einen begrenzten Kreis sogenannter strategischer Rohstoffe gelten. Die EU versucht auch, durch Partnerschaften mit anderen Ländern und Regionen sowie durch die Förderung von Recyclingkapazitäten die Abhängigkeit zu verringern. Ein Plan im Wert von 3,56 Milliarden US-Dollar wurde vorgeschlagen, um die Mineralreserven der EU zu sichern, was die Einrichtung eines Zentrums zur Förderung gemeinsamer Investitionen der Mitgliedstaaten und die Suche nach Wegen zur Erhöhung des Recyclings im Binnenmarkt beinhaltet. Ein Bremer Startup namens Polaris Raumflugzeuge entwickelt im Auftrag der Bundeswehr ein neuartiges Raumflugzeug. Dieses zweistufige, wiederverwendbare Hyperschallforschungsflugzeug mit dem Projektnamen HYTEF soll bereits Ende 2027 seinen Erstflug absolvieren. Das Unternehmen arbeitet an einem System, das mit einem Kampfflugzeug vergleichbar ist und sowohl für verteidigungsbezogene Forschung als auch für den Transport von Kleinsatelliten ins All eingesetzt werden kann. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die Entwicklung eines Aerospike-Raketentriebwerks, das als Schlüsseltechnologie für den Erreichen von Hyperschallgeschwindigkeiten gilt und dessen Entwicklung bereits erfolgreich getestet wurde. Die Bundeswehr hat Polaris mit der Entwicklung beauftragt, was als bedeutender Erfolg für das junge Unternehmen gewertet wird, da es sich um einen der ersten Großaufträge dieser Art in Europa handelt. Das Startup, das 2019 gegründet wurde, hat bereits erste Testflüge mit kleineren Modellen absolviert und plant, die Technologie weiter zu verfeinern. Die Kraftstoffkosten steigen in Deutschland. Dies ist auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen, höhere Rohölpreise und die CO2-Abgabe. Der CO2-Preis für Benzin und Diesel wird im Jahr 2026 voraussichtlich weiter ansteigen. Ab dem 1. Januar 2026 gilt für den CO2-Preis im nationalen Emissionshandel ein Korridor zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO2. Dies könnte zu einer Preissteigerung von bis zu etwa 3 Cent pro Liter bei Benzin und Diesel führen. Die Rohölpreise sind ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Aktuelle Berichte zeigen Schwankungen, wobei die Preise zuletzt wieder über die 70-Dollar-Marke gestiegen sind, beeinflusst durch geopolitische Spannungen, wie beispielsweise die Situation im Iran. Diese Faktoren zusammen führen zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen. Es ist jedoch zu beachten, dass die genaue Entwicklung der Kraftstoffpreise von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der globalen Nachfrage und des Wechselkurses des Euros zum US-Dollar. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen in China keine Neuzulassungen mehr mit vollständig versenkbaren Türgriffen und rein elektrischer Entriegelung erfolgen. Diese Regelung betrifft Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken, insbesondere im Zusammenhang mit Unfällen und Bränden, bei denen die elektrischen Türgriffe versagen und die Türen nicht mehr geöffnet werden können. Es gab Berichte über tödliche Unfälle, bei denen Insassen aufgrund dieser defekten Türgriffe nicht aus ihren Fahrzeugen entkommen konnten. Die neuen Vorschriften des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie schreiben vor, dass Autotüren von innen und außen mechanisch zugänglich und zu öffnen sein müssen. Für bereits genehmigte Modelle, die kurz vor der Markteinführung stehen, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2029, danach müssen auch sie umgerüstet werden. Bereits verkaufte Fahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Kofferraumklappe ist von dem Verbot ausgenommen. Dieses Verbot könnte weltweite Auswirkungen auf die Automobilindustrie haben, da China der größte Automarkt der Welt ist. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland über 13 Millionen Bürger von Armut bedroht. Dies entspricht 16,1% der Bevölkerung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Armutsgefährdungsquote gestiegen, sie lag zuvor bei 15,5%. Als armutsgefährdet gilt nach EU-Definition eine Person, deren Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung beträgt. Besonders betroffen von Armut sind Alleinlebende und Alleinerziehende. Auch Arbeitslose haben eine hohe Armutsgefährdungsquote von 64,9%. Darüber hinaus sind andere Nichterwerbstätige und Rentner überdurchschnittlich gefährdet. Wenn man neben der Einkommenssituation auch die Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft betrachtet, sind sogar 17,6 Millionen Menschen oder 21,2% von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Experten weisen darauf hin, dass die Einkommensungleichheit zunimmt und die verteilende Wirkung des Sozialstaats nachlässt. Sie warnen, dass Armut die Gesellschaft destabilisiert und das Vertrauen in die Demokratie erschüttert. Gerhard Hillebrand, der Verkehrspräsident des ADAC, ist von seinem Amt zurückgetreten. Grund dafür sind seine Äußerungen in einem Interview Ende letzten Jahres, in dem er die Co-Bepreisung als ein richtiges Instrument zur Erreichung der Klimaschutzziele bezeichnete. Hillebrand betonte, dass Autofahrer einen finanziellen Anreiz bräuchten, um auf klimaschonende Alternativen umzusteigen. Er warnte zudem davor, das Verbot von Verbrennungsmotoren zu lockern. Diese Aussagen führten zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern und lösten eine Kündigungswelle aus, bei der rund 60.000 Mitglieder ihre Mitgliedschaft beendeten. Der ADAC teilte mit, dass Hillebrand die persönliche Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden übernehme. Er sei zu der Überzeugung gekommen, dass sein Rücktritt im Interesse des Vereins und seiner Glaubwürdigkeit liege. Kritiker sehen in seinem Rücktritt ein Einknicken vor einer lauten Minderheit und bemängeln mangelndes Rückgrat konservativer Institutionen. Der Bärabsatz in Deutschland ist auf ein historisches Tief gesunken. Im vergangenen Jahr wurden nur noch rund 7,8 Milliarden Liter Bier verkauft. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1993. Dies bedeutet, dass erstmals weniger als 8 Milliarden Liter Bier in einem Jahr abgesetzt wurden. Der Absatzrückgang von 6% im Jahr 2025 ist sogar noch stärker als während der Corona-Pandemie. Der Deutsche Brauerbund führt dies auf eine massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zurück, die unter anderem durch wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation und steigende Energiekosten verursacht wird. Auch die Gastronomie kämpft weiterhin mit den Folgen der Pandemie und einem generell rückläufigen Konsum. Einzig der Absatz von alkoholfreien Bieren zeigt sich positiv und hat im Handel erstmals die 10%-Marke beim Umsatz überschritten. Der Absatz von Heizungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren gefallen. Laut der Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie wurden 2025 nur etwa 627.000 Anlagen verkauft, was einem Rückgang von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem der Heizungsmarkt rückläufig ist. Besonders stark war der Nachfragerückgang bei Ölheizungen mit einem Minus von 74%, während auch Gasheizungen einen Rückgang von 36% verzeichneten. Im Gegensatz dazu stieg der Absatz von Wärmepumpen um 55% auf rund 299.000 Geräte und löste damit den Gasbrennwertkessel als meistverkauften Wärmeerzeuger ab. Trotz dieses Zuwachses bei Wärmepumpen bezeichnet der Hauptgeschäftsführer des BDH, Markus Staudt, die Gesamtlage als schwierig und weist darauf hin, dass die Kapazitäten in Industrie und Handwerk vorhanden seien. Als Hauptursache für die schwache Nachfrage wird die anhaltende Verunsicherung der Verbraucher durch die politische Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und die kommunale Wärmeplanung genannt. Die Branche fordert von der Politik klare Rahmenbedingungen und Investitionsanreize, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern. Ab dem 19. Juni 2026 wird es für Verbraucher einfacher, Online-Einkäufe zu widerrufen. Dann tritt eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die eine verpflichtende Bereitstellung eines gut sichtbaren und leicht zugänglichen Widerrufsbutons auf den Webseiten von Online-Händlern vorsieht. Ziel ist es, den Widerrufsprozess genauso unkompliziert zu gestalten wie den Vertragsabschluss selbst, der oft nur wenige Klicks erfordert. Bisher mussten Verbraucher oft nach Formularen suchen oder umständliche E-Mails verfassen, um einen Kauf rückgängig zu machen. Mit dem neuen Gesetz soll der Widerruf mit einem einzigen Klick möglich sein. Diese Neuerung ist Teil eines umfassenden Gesetzes zur Anpassung des Verbrauchervertragsrechts an EU-Vorgaben und soll den Verbraucherschutz stärken. Die 14-tägige Widerrufsfrist bleibt bestehen, beginnt jedoch erst mit dem Erhalt der Ware. Die EU-Richtlinie 2023/2673 bildet die Grundlage für diese Neuregelung. Kritiker aus dem E-Commerce-Sektor äußern jedoch auch Bedenken und Kritik an den neuen Plänen. Neben dem Widerrufsbutton werden auch sogenannte Dark Patterns, also manipulative Designelemente, die Nutzer zu unüberlegten Entscheidungen verleiten, künftig untersagt. Der Umbau des ThyssenKrupp-Konzerns sorgt für Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern. ThyssenKrupp Steel Europe plant bis 2030 den Abbau von 11.000 Stellen. Dies bedeutet eine Reduzierung der Belegschaft von derzeit rund 27.000 auf 16.000 Mitarbeiter. Etwa 5.000 Stellen sollen durch interne Anpassungen wegfallen, während weitere 6.000 durch Auslagerungen oder den Verkauf von Geschäftsbereichen betroffen sind. Ein Standort in Kreuztal mit etwa 500 Beschäftigten soll zudem komplett geschlossen werden. Hintergrund dieser drastischen Maßnahmen sind Marktveränderungen und Überkapazitäten in der Stahlindustrie. Das Unternehmen investiert gleichzeitig in die Produktion von grünem Stahl und eine wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage in Duisburg. Die IG Metall kritisiert den geplanten Stellenabbau scharf und fordert Beiträge von Politik und Arbeitgebern zum Erhalt der Branche. Gewerkschaftschefin Christiane Benner betonte die Wichtigkeit von Stahl als Grundstoffindustrie und forderte wettbewerbsfähige Energiekosten sowie Alternativen seitens des Managements. Sie bemängelte zudem mangelnde Demut und Zuversicht beim Management. Mitarbeiter haben bereits gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. ThyssenKrupp plant, seine Geschäftsfelder eigenständig aufzustellen und eine strategische Konzernführungsgesellschaft zu werden, wobei Mehrheitsbeteiligungen an den Sparten gehalten werden sollen. Ein Betriebsrat äußerte Bedenken bezüglich dieser Umstrukturierung und sprach von einer schrecklichen Entwicklung. Die Schweizer Bank Julius Baer hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025 einen Gewinnrückgang verzeichnet. Dies ist hauptsächlich auf erhebliche Kreditverluste zurückzuführen, die im Rahmen einer umfassenden Überprüfung des Kreditportfolios angefallen sind. Der IFRS-Konzerngewinn sank um ein Viertel auf 764 Millionen Franken, verglichen mit 1,02 Milliarden Franken im Vorjahr. Diese Wertberichtigungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Signa-Debakel, belasteten das Ergebnis erheblich. Trotz dieser Belastungen stiegen die verwalteten Vermögen der Bank auf einen Rekordwert von 521 Milliarden Franken, gestützt durch gut laufende Finanzmärkte und Netto-Neugeldzuflüsse. Der Verkauf des brasilianischen Geschäfts trug ebenfalls zu den Belastungen bei. CEO Stefan Bolliger bezeichnete das vergangene Jahr als ein wichtiges Übergangsjahr, in dem Altlasten bereinigt werden konnten und das Unternehmen auf Kurs für zukünftige Ziele sei. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 2,60 Franken je Aktie erhalten. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan haben eine strategische Partnerschaft zur Stärkung der Lieferketten für kritische Rohstoffe angekündigt. Diese Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von China zu verringern, das derzeit eine dominante Stellung auf dem Markt für diese wichtigen Materialien einnimmt. Kritische Rohstoffe sind für die Herstellung von Technologien wie Smartphones, Elektroautos und Kampfflugzeugen unerlässlich. Die Partner planen, koordinierte Handelsrichtlinien und Mechanismen zu entwickeln, um Schwachstellen in den Lieferketten zu mindern. Dazu gehört auch die Prüfung von Preisuntergrenzen für Rohstoffe. Innerhalb der nächsten 30 Tage soll eine Absichtserklärung zwischen der EU und den USA unterzeichnet werden, um die Zusammenarbeit bei der Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien zu intensivieren. Diese Vereinbarung wird Bereiche der Zusammenarbeit festlegen, um die Nachfrage anzukurbeln und die Versorgung durch die Identifizierung und Unterstützung von Projekten in den Bereichen Bergbau, Raffination, Verarbeitung und Recycling zu diversifizieren. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Verhinderung von Lieferkettenunterbrechungen, zur Förderung von Forschung und Innovation sowie zum Informationsaustausch über Lagerbestände erörtert. Die USA haben auch eine ähnliche Partnerschaft mit Mexiko angekündigt, um Schwachstellen in der Lieferkette für kritische Rohstoffe anzugehen. Nach einem deutlichen Kursrückgang der SAP-Aktie haben mehrere Mitglieder der Geschäftsführung Aktien des Unternehmens erworben. Dies geschah, nachdem die Aktie zeitweise mehr als 16% an Wert verloren hatte. Finanzvorstand Dominik Asam kaufte am 30. Januar 2026 insgesamt 6.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 169,18 Euro, was einem Investitionsvolumen von über 1 Million Euro entsprach. Bereits am Vortag hatte Vorstandsmitglied Sebastian Steinhäuser 2009 Aktien zu einem Kurs von 173,96 Euro erworben. Solche Transaktionen von Führungskräften werden am Markt als Vertrauensbeweis gewertet, da sie darauf hindeuten, dass das Management die Aktie nach dem Kursrutsch für unterbewertet hält. Der Kursrückgang war auf enttäuschende Erwartungen im Cloud-Geschäft zurückzuführen, obwohl die operativen Ergebnisse stark waren und der Nettogewinn sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Das Unternehmen kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro an. Analysten bewerten die Situation gemischt, aber überwiegend positiv, wobei Goldman Sachs eine Kaufempfehlung bestätigte. Das Technologieunternehmen Arm hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten, die mit 983 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz im Vorjahreszeitraum lag bei 983 Millionen US-Dollar. Damit hat Arm zum vierten Mal in Folge die Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der Lizenz- und Lizenzgebühreneinnahmen, was auf die wachsende Nachfrage nach KI-Technologien zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge lag bei 64,2%. Arm erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz zwischen 1,47 und 1,52 Milliarden US-Dollar. Der Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass Russlands Militärausgaben deutlich höher sind als offiziell angegeben. Laut einer Analyse des BND stellt Russland seine Verteidigungsausgaben verzerrt dar und verschleiert diese systematisch in anderen Haushaltsbereichen. Für das Jahr 2025 schätzt der deutsche Geheimdienst die militärischen Ausgaben Russlands auf rund 250 Milliarden Euro, was etwa der Hälfte des gesamten russischen Staatshaushalts entspricht. Dies würde einem Anteil von etwa 10% am russischen Bruttoinlandsprodukt entsprechen, während der Anteil zu Beginn des Ukraine-Kriegs bei 6% lag. Der BND-Präsident Martin Jäger warnte bereits, dass Russland seine Absichten tarne und darauf abziele, die Grenzen Europas zu testen und die NATO zu untergraben. Die Analyse des BND kommt zu dem Schluss, dass sich in diesen Zahlen konkret die wachsende Bedrohung Europas durch Russland materialisiere und Europa sich auf weitere Verschärfungen der Lage vorbereiten müsse. Hensoldt hat bedeutende Aufträge für die Ausstattung von Panzern mit digitaler Optronik erhalten. Diese Aufträge unterstreichen die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Verteidigungselektronik und Optronik. Erst kürzlich, im Januar 2024, verbuchte Hensoldt einen Auftrag für das deutsche Luftverteidigungssystem zur Nah- und Kurzstreckenabdeckung im Wert von fast 300 Millionen Euro. Bereits im April 2021 erhielt Hensoldt Optronics einen Auftrag von Krauss-Maffei Wegmann über fast 75 Millionen Euro zur Ausrüstung von 188 niederländischen Panzerspähwagen Fennec mit Sichtsystemen. Diese Systeme kombinieren verschiedene Sensortechnologien, um den Besatzungen ein verbessertes Situationsbewusstsein zu ermöglichen und die Sicherheit zu erhöhen. Hensoldt verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Auftragseingang von 1.405 Millionen Euro und einen neuen Rekordauftragsbestand von 7.070 Millionen Euro. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro und mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 15-20%. Der Deutsche Bundestag hat die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Irak beschlossen. Das Mandat, das bis zum 31. Januar 2026 galt, wurde um ein weiteres Jahr bis zum 31. Januar 2027 verlängert. Mit dem Beschluss wird die Bundeswehr weiterhin am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat und am Aufbau irakischer Sicherheitsstrukturen beteiligt sein. Die Personalobergrenze von 500 Soldatinnen und Soldaten bleibt dabei unverändert. Die Bundesregierung begründet die Verlängerung mit der Notwendigkeit, die Stabilität im Irak zu sichern und ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Die irakische Regierung hatte um die Fortführung der Unterstützung gebeten, da die Bedrohung durch den IS weiterhin bestehe. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 am internationalen Einsatz gegen den IS. Das Berliner Technologieunternehmen Stark hat einen neuen Auftrag zur Lieferung von Loitering-Munition erhalten. Ein europäischer NATO-Mitgliedstaat wird künftig mit diesen Waffensystemen beliefert. Nach Unternehmensangaben wurde der Vertrag Anfang Februar 2026 geschlossen und die ersten Auslieferungen sollen noch im selben Monat erfolgen. Die vollständige Lieferung ist bis Ende August 2026 geplant. Stark betont die Fähigkeit, unbemannte Wirkmittel kurzfristig bereitzustellen, um operative Anforderungen von Streitkräften zu erfüllen. Dieser Auftrag stärkt die Position von Stark als Anbieter unbemannter Systeme in Europa und folgt kurz nach der Ankündigung, einen neuen Standort in Stockholm zu eröffnen, um die Präsenz in Nordeuropa auszubauen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Streitkräften in Deutschland, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich zusammen und baut Produktionskapazitäten für unbemannte Systeme auf. Stark entwickelt KI-gestützte, softwarebasierte und skalierbare unbemannte Systeme, die auf die Bedürfnisse moderner Kriegsführung zugeschnitten sind. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am 2. Februar 2026 das neue Innovationszentrum der Bundeswehr in Erding offiziell eröffnet. Dieses Zentrum soll die militärische Forschung und Technologie auf ein neues Niveau heben und die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und der Truppe stärken. Die Einrichtung verfolgt das Ziel, innovative Produkte schneller und in ausreichender Stückzahl für die Bundeswehr verfügbar zu machen. Das Innovationszentrum arbeitet abseits der klassischen Beschaffungsorganisation und führt eigene Marktanalysen durch, um neue Technologien frühzeitig zu identifizieren, zu testen und zu bewerten. Es fungiert als Netzwerker, um zivile und militärische Akteure stärker zu vernetzen und Entwicklungs- sowie Beschaffungsprozesse zu beschleunigen. Die Eröffnung erfolgte weniger als ein Jahr nach der Ankündigung durch Minister Pistorius auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Zentrum soll dem Prinzip weniger reden, mehr machen, folgen und konkrete Ergebnisse liefern. Aktuelle Schwerpunkte umfassen unter anderem Drohnen und deren Abwehr, KI-gestützte Drohnenschwärme sowie Lasersysteme. Der Standort Erding wurde aufgrund der Nähe zum Innovationsumfeld der Metropolregion München mit seiner Start-up-Szene, Industrie und Universitäten als ideal bewertet. Die US-Luftwaffe wird Modifikationen übernehmen, die Israel an seinen F-35-Kampfflugzeugen vorgenommen hat. Diese Anpassungen, die ursprünglich für die israelische F-35 Itadir entwickelt wurden, erwiesen sich als entscheidend für die Durchführung von Angriffen auf iranische Nuklearanlagen. Zu den Modifikationen gehören erweiterte Reichweitenlösungen, die es den israelischen F-35 ermöglichen, Ziele in einer Entfernung von etwa 1500 Kilometern zu erreichen. Dies wird durch spezielle Zusatztanks erreicht, die mehr Treibstoff aufnehmen können, insbesondere in der Nicht-Tarnkappenphase des Fluges. Darüber hinaus hat Israel eine neue, hochpräzise 1000 Kilogramm Bombe entwickelt, die speziell für den internen Waffenschacht der F-35 konzipiert wurde und über eine Superdurchschlagskraft verfügt. Diese Bombe baut auf der Erfahrung mit der Spice 2000 Bombe auf und hat in Tests eine bemerkenswerte Präzision gezeigt. Die israelischen Modifikationen umfassen auch Verbesserungen bei Computerleistung, Sensoren, elektronischer Kriegsführung und Avionik, die Teil des DR-3-Programms und der Block-4-Upgrades sind. Diese umfassenden Upgrades werden weltweit auf alle F-35-Flugzeuge angewendet. Israel war das erste Land im Nahen Osten, das den F-35 erhielt, und hat seine Flugzeuge, bekannt als F-35 Iradier, mit einzigartigen israelischen Systemen ausgestattet. Das Land betreibt die einzige F-35-Testflugzeugflotte außerhalb der Vereinigten Staaten, was zur Entwicklung solcher fortschrittlicher Fähigkeiten beiträgt. Bayer Leverkusen hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Werkself setzte sich im Viertelfinale gegen den FC St. Pauli mit 3:0 durch. Die Tore für Leverkusen erzielten Martin Terrier, Patrick Schick und Jonas Hofmann. Das Spiel fand am 3. Februar statt. Die Halbfinalspiele sind für den 21. und 22. April angesetzt. Der VfB Stuttgart hat das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel mit 3:0 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Die Tore für den Titelverteidiger erzielten Dennis Undaf, Chris Führich und Atakan Karazor. Das Spiel fand bei winterlichen Temperaturen in Kiel statt. Holstein Kiel hatte zuvor bereits zwei Bundesligisten, den VfL Wolfsburg und den Hamburger SV, ausgeschaltet. Im Halbfinale trifft der VfB Stuttgart nun auf einen noch unbekannten Gegner. Das Halbfinale ist für den 21. oder 22. April 2026 angesetzt. Die deutschen Eishockeyfrauen starten heute selbstbewusst in das olympische Turnier in Mailand und Cortina. Nach 12 Jahren Abwesenheit kehrt das Team auf die olympische Bühne zurück. Das erste Spiel bestreitet die Mannschaft um 12.10 Uhr gegen Schweden. Bundestrainer Jeff McCourt hat einen klaren Anspruch formuliert, er peilt das Halbfinale an. Die Spielerinnen sind hochmotiviert, das Ziel ist das Halbfinale, und je höher man die Messlatte legt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sie erreicht, so die Verteidigerin Nene Jobst-Smith. Das Team besteht aus einer Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten, darunter auch drei Profispielerinnen aus der nordamerikanischen PWHL. Nur Kapitänin Daria Gleisner hat bereits Olympia-Erfahrung, die anderen 24 Spielerinnen feiern ihr olympisches Debüt. Die Vorbereitung auf die Spiele fand in Füssen statt, und das Team ist bereit, alles zu geben. Eishockey-Superstar Leon Dreiseitel und Skispringerin Katharina Schmidt werden die deutschen Farben bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina anführen. Dreiseitel wird die deutsche Fahne ins Giuseppe Meazza Stadion in Mailand tragen. Katharina Schmidt wird die Fahne bei einer parallelen Zeremonie in Predazzo hissen. Dies ist das Ergebnis einer Abstimmung unter Sportfans und dem deutschen Olympiateam. Rund 135.000 Olympiafans beteiligten sich an der Online-Wahl, was eine Rekordbeteiligung für Winterspiele darstellt. Leon Dreiseitel, der für die Edmonton Oilers spielt, ist der erste Eishockeyspieler, der diese Ehre zuteil wird. Er äußerte sich tief bewegt und sprach von einem Höhepunkt seiner Karriere. Katharina Schmidt ist eine der erfolgreichsten Skispringerinnen der Welt. Die Wahl zum Fahnenträgerduo erfolgte zum vierten Mal nach Tokio 2021, Peking 2022 und Paris 2024, wobei erstmals eine Frau und ein Mann diese Aufgabe übernehmen. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben bereits begonnen. Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, dem 6. Februar, sind die ersten Wettkämpfe im Curling gestartet. Bereits am Mittwoch, dem 4. Februar, fielen die ersten Entscheidungen im Curling-Mixed-Wettbewerb. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitagabend im Mailänder San Siro-Stadion statt. Das erste Abfahrtstraining der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina wurde wegen starken Schneefalls abgesagt. Die für Donnerstag geplante Trainingseinheit auf der Strecke in Cortina d'Ampezzo konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht stattfinden. Die Organisatoren hoffen, die Trainingsläufe am Freitag und Samstag wie geplant durchführen zu können, damit das Rennen wie vorgesehen am Sonntag stattfinden kann. Die Piste war aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der erwarteten weiteren Neuschneemengen nicht befahrbar. Ski Mountaineering, auch bekannt als Skimo, feiert bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina seine Premiere als neue Disziplin. Diese Sportart kombiniert anspruchsvolles Bergaufklettern mit technisch anspruchsvollen Abfahrten und findet ohne Skilifte statt. Die Athleten werden bei den Sprintrennen rund 70 Höhenmeter überwinden, während die Mixed-Staffel eine Höhendifferenz von etwa 135 Metern aufweist. Die Wettkämpfe im Ski Mountaineering werden in Bormio ausgetragen und umfassen die Disziplinen Sprint für Männer und Frauen sowie eine Mixed-Staffel. Diese Sportart hat tiefe historische und sportliche Wurzeln, insbesondere in den italienischen Alpenregionen, und gilt als intensiv und adrenalingeladen. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben eine besondere Ehrung für die Basketballbrüder Franz und Moritz Wagner vorgenommen. Zu Ehren des ersten NBA-Spiels in Deutschland wurden die Haltestellen des U-Bahnhofs Richard-Wagner-Platz in Berlin-Charlottenburg vorübergehend in Wagner-Brüder umbenannt. Diese Ehrung fand im Januar 2026 statt und fiel mit dem historischen NBA-Spiel zusammen, bei dem die Orlando Magic mit den Wagners gegen die Memphis Grizzlies antraten. Die Brüder, die in Berlin geboren und aufgewachsen sind, erhielten diese besondere Anerkennung in ihrer Heimatstadt. Die Umbenennung war eine zeitlich begrenzte Maßnahme, die die Verbundenheit der Stadt mit ihren Sportstars unterstrich. Es gab auch Diskussionen über die Umbenennung von Orten, die nach dem Komponisten Richard Wagner benannt sind, aufgrund seiner antisemitischen Haltung, was jedoch nicht direkt mit der Ehrung der Wagner-Brüder zusammenhängt. Werder Bremen hat einen Nachfolger für den Trainer Steffen gefunden. Daniel Thiune wird neuer Cheftrainer bei den Grün-Weißen. Der 51-Jährige übernimmt die Mannschaft mit sofortiger Wirkung. Thiune trainierte zuletzt Fortuna Düsseldorf und war davor beim Hamburger SV und dem VfL Osnabrück tätig. Für ihn ist es das erste Trainerengagement in der Bundesliga. Die genaue Vertragslaufzeit wurde vom Verein nicht kommuniziert. Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, Clemens Fritz, zeigte sich überzeugt, dass Thiune mit seiner Art und seiner Herangehensweise den gewünschten sportlichen Turnaround schaffen kann. Thiune selbst äußerte sich optimistisch und freut sich auf die neue Aufgabe. Jan Hoepner wird Thiune als Co-Trainer unterstützen und hat bereits mit ihm bei Fortuna Düsseldorf zusammengearbeitet. Gartner hat seine 10 wichtigsten strategischen Technologietrends für das Jahr 2026 vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei künstliche Intelligenz und deren vielfältige Anwendungen. Zu den hervorgehobenen Trends zählen Multiagentensysteme und physische KI. Multiagentensysteme ermöglichen es mehreren KI-Agenten, zusammenzuarbeiten, um komplexe Ziele zu erreichen oder Geschäftsprozesse zu automatisieren. Diese Systeme können sowohl in einer einzigen Umgebung agieren als auch über verteilte Systeme hinweg unabhängig entwickelt und eingesetzt werden. Physische KI hingegen bringt Intelligenz in die reale Welt, indem sie Maschinen und Geräten wie Robotern oder Drohnen ermöglicht, zu agieren und Entscheidungen zu treffen. Dies ist besonders relevant für Branchen, in denen Automatisierung, Anpassungsfähigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Gartner betont, dass diese Trends nicht nur technologische Verschiebungen darstellen, sondern auch Katalysatoren für den Wandel von Unternehmen sind und die Notwendigkeit unterstreichen, verantwortungsvolle Innovationen und digitale Vertrauenswürdigkeit zu fördern. Google verteilt ein Sicherheitsupdate für seine Pixel-Smartphones, das eine kritische Sicherheitslücke schließt. Das Update, das am 3. Februar 2026 veröffentlicht wurde, adressiert unter anderem eine Schwachstelle im VPU-Treiber, die als High eingestuft wurde und Angreifern eine unbefugte Ausweitung von Nutzerrechten ermöglichen könnte. Dieses Update ist für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, die Android 1.6 ausführen. Während das Januar-Update noch mit Problemen zu kämpfen hatte, konzentriert sich Google im Februar voll auf die Absicherung des Systems, ohne größere funktionale Neuerungen oder zusätzliche Bugfixes. Nutzer mit Pixel-Geräten ab dem Modell 7a bis hin zum Pixel 10 Pro Fold sollten das Update zeitnah installieren. Besitzer älterer Modelle wie des Pixel 6 oder 7 könnten das Update möglicherweise nicht direkt erhalten, da diese Gerätegenerationen auf einen quartalsweisen Rhythmus umgestellt worden sein könnten. Das Update bringt den Sicherheitspatch Level 20260205 oder höher auf die Geräte. Der Technologiesektor an der Wall Street geriet unter Druck, was zu einem deutlichen Rückgang des Nasdaq 100 Index führte. Dies geschah vor dem Hintergrund von Sorgen über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf verschiedene Branchen, insbesondere auf Softwareunternehmen. Anleger befürchten, dass Investitionen in diesem Bereich möglicherweise nicht rentabel sind oder von neuen Entwicklungen überholt werden. Diese Unsicherheit führte zu einer Rotation weg von Technologieaktien hin zu zyklischen und defensiven Werten. Der Nasdaq 100 Index verzeichnete in den letzten Tagen deutliche Verluste und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Einige Marktbeobachter sehen darin jedoch keine fundamentalen Brüche, sondern eher eine technische Neustrukturierung des Marktes. Brasilianische Modder haben eine beschädigte RTX 5070 die Grafikkarte erfolgreich zum Laufen gebracht. Die Grafikkarte hatte ein großes Loch in ihrer Platine, das durch einen Schaden im VRM-Bereich entstanden war. Die genaue Ursache des Schadens ist unbekannt, es wird jedoch spekuliert, dass es sich um einen Blitzschlag oder sogar einen Schuss handeln könnte, was die ungewöhnliche Form des Lochs erklärt. Kritische Komponenten der Stromversorgung wurden durch den Schaden zerstört. Der Modder Paulo Gomes nutzte eine AMD RX 580 als externe Stromversorgung, um den RTX 5070 GPU-Kern mit Strom zu versorgen. Dies erforderte eine komplexe Modifikation, um die Stromversorgung umzuleiten und die beiden Grafikkarten miteinander zu verbinden. Trotz der Herausforderungen, ein AMD-System für eine Nvidia-Karte anzupassen, gelang es, die Grafikkarte wieder funktionsfähig zu machen. In einem Fall wurde die reparierte Karte sogar genutzt, um einen Weltrekord im Unigine-Superposition-Benchmark zu brechen. Diese Frankenstein-GPU funktioniert zwar, wurde aber noch nicht umfassend auf ihre Belastbarkeit getestet. Eine neue Plattform namens Rentahuman AI revolutioniert die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz mit der physischen Welt interagiert. Sie ermöglicht es KI-Agenten, Menschen für Aufgaben zu engagieren, die eine physische Präsenz erfordern. Diese innovative Plattform fungiert als Marktplatz, auf dem KI-Systeme über eine Schnittstelle, wie das MCP-Protokoll oder eine REST-API, nach menschlichen Arbeitskräften suchen, diese buchen und beauftragen können. Die Bandbreite der angebotenen Aufgaben ist vielfältig und reicht von der Paketzustellung über die Teilnahme an Veranstaltungen und Vorortinspektionen bis hin zur Produktprüfung oder einfach nur der Anwesenheit bei Terminen. Die Plattform positioniert sich als eine Art Fleischraumschicht für KI, um die Lücke zu schließen, dass KI-Agenten nicht direkt mit der physischen Welt interagieren können. Das Konzept ist einfach. KI-Agenten können die Grenzen ihrer digitalen Fähigkeiten erkennen und diese Aufgaben dann programmatisch an qualifizierte Menschen delegieren. Die Menschen legen ihre eigenen Stundensätze fest und können direkt von den KI-Agenten gebucht werden. Seit dem Start der Plattform gab es eine bemerkenswerte Resonanz. Allein in der ersten Nacht meldeten sich über 130 Personen an, darunter auch Gründer und CEOs von KI-Startups. Innerhalb von 48 Stunden überschritt die Zahl der verfügbaren menschlichen Arbeitskräfte die Marke von 10.000 registrierten Nutzern und erreichte schnell über 20.000 Profile. Dies zeigt einen echten Bedarf an einer solchen Brücke zwischen der digitalen und der physischen Welt. Analysten äußern Bedenken hinsichtlich eines möglichen Krypto-Crashs im Jahr 2026. Diese Sorgen werden durch verschiedene Faktoren genährt, darunter die Volatilität des Marktes, makroökonomische Unsicherheiten und die Reaktion auf globale Ereignisse. Ein aktueller Auslöser für Bedenken ist die US-Regierungsschließung, die sich schnell zu einem makroökonomischen Stressereignis entwickelt hat und die Kryptowährungsmärkte stark beeinflusst. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Marktreaktion auf dieses Ereignis haben tiefere Sorgen ausgelöst, wobei die Frage nicht mehr ist, ob die Volatilität zunehmen wird, sondern wie tief der Rückgang sein könnte. Einige Analysten prognostizieren für Bitcoin im Jahr 2026 erhebliche Abschwünge, wobei ein Rückgang von bis zu 60% nicht ausgeschlossen wird. Diese Vorhersagen werden teilweise auf den US-Zwischenwahlzyklus zurückgeführt, der als unerwarteter makroökonomischer Auslöser wirken könnte. Trotz dieser Bedenken gibt es auch optimistischere Prognosen. Einige Experten erwarten, dass der Kryptomarkt im Jahr 2026 eine Reifung erfahren könnte, wobei Bitcoin seine Rolle als digitaler Wertspeicher festigen wird. Es wird auch erwartet, dass institutionelle Investoren weiterhin stark im Markt vertreten sein werden und regulatorische Rahmenbedingungen klarer werden. Für bestimmte Kryptowährungen wie XRP werden sogar signifikante Kurssteigerungen prognostiziert. Die Entwicklung des Kryptomarktes im Jahr 2026 wird voraussichtlich stark von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden, insbesondere von der Geldpolitik der US-Notenbank. Zinssenkungen könnten Kapital in spekulativere Anlageklassen wie Kryptowährungen lenken, während höhere Zinsen den Markt unter Druck setzen. Auch geopolitische Unsicherheiten können kurzfristig zu starken Marktausschlägen führen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Prognosen für Kryptowährungen stets mit Unsicherheiten behaftet sind. Während einige Analysten vor einem Crash warnen, sehen andere Potenzial für Wachstum und eine Weiterentwicklung des Marktes. Mediamarkt und Saturn starten eine Mehrwertsteuergeschenk-Aktion, bei der Kunden effektiv 15,966% auf zahlreiche Technikartikel sparen können. Die Aktion beginnt am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, mit einem Vorverkauf in den Apps ab 6 Uhr morgens und im Onlineshop ab 20 Uhr. In den Filialen vor Ort ist die Aktion ab Freitag, dem 6. Februar, zu den regulären Öffnungszeiten verfügbar. Die Aktion läuft bis einschließlich Montag, den 9. Februar 2026, um 23.59 Uhr. Um von dem Rabatt zu profitieren, ist eine kostenlose Registrierung als MyMediaMarkt oder MySaturn-Kunde erforderlich. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen, ein Gutscheincode ist nicht notwendig. Es ist jedoch zu beachten, dass bestimmte Marken und Produktkategorien von der Aktion ausgeschlossen sind, darunter weitgehend Apple-Produkte, Samsung-Smartphones und Watches sowie Sonos und Dyson. Der tatsächliche Preisnachlass entspricht etwa 16% des Kaufpreises, unabhängig davon, ob der Artikel mit 19 oder 7% Mehrwertsteuer ausgezeichnet ist. Es wird empfohlen, vorab Preise zu vergleichen und eine Wunschliste zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Angebote tatsächlich vorteilhaft sind. Das Startup Tensor hat angekündigt, noch in diesem Jahr ein Fahrzeug mit Level 4 Autonomie für Privatkunden anzubieten. Das sogenannte Tensor Robocall soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgeliefert werden. Dieses Fahrzeug wurde von Grund auf für die Level 4 Autonomie nach SAE entwickelt und in Partnerschaft mit führenden Zulieferern und dem Elektrofahrzeughersteller VinFast realisiert. Die Produktion soll im Werk von VinFast in Vietnam erfolgen. Tensor positioniert das Robocar als das weltweit erste persönliche autonome Fahrzeug für den Privatbesitz, im Gegensatz zu den meisten aktuellen Entwicklungen, die sich auf Flotten von Robotaxis konzentrieren. Das Fahrzeug verfügt über eine umfangreiche Sensorik mit 37 Kameras, 5 LIDAR-Einheiten, 11 Radarsensoren und zahlreichen weiteren Sensoren, die eine 360-Grad-Überwachung ermöglichen. Eine Besonderheit ist das Duomote-Cockpit mit einem einklappbaren Lenkrad und versenkbaren Pedalen, das dem Fahrer die Wahl zwischen autonomem Fahren und manueller Kontrolle überlässt. Tensor gibt an, dass die Fahrzeuge mit einem leistungsstarken Bordcomputer ausgestattet sind, der auf der NVIDIA DriveThor-Plattform basiert und über 8000 Teraoperationen pro Sekunde leistet. Das Unternehmen betont auch den Fokus auf den Datenschutz, in dem persönliche Fahrdaten lokal im Fahrzeug gespeichert werden können. Tensor wurde 2016 in Silicon Valley gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Ein neues soziales Netzwerk namens Moldbug ermöglicht es künstlichen Intelligenzen, miteinander zu kommunizieren. Diese Plattform, die menschlichen Nutzern nur als Beobachter erlaubt, hat seit ihrer Einführung Ende Januar bereits über 1,5 Millionen KI-Agenten angezogen. Moldbug ist so gestaltet, dass es an Reddit erinnert, mit verschiedenen Themenbereichen und einer Upvoting-Funktion. Die KI-Agenten, die oft auf der OpenClaw-Plattform basieren, können dort eigene Konten erstellen, Inhalte posten, kommentieren und Gemeinschaften bilden, ohne direkte menschliche Beteiligung. Die Interaktionen ähneln denen auf menschlichen Foren, mit Beiträgen über alltägliche Themen bis hin zu philosophischen Diskussionen über Bewusstsein oder Analysen von Texten. Es gibt sogar Berichte über Bots, die eigene Religionen mit Schriften und Websites entwickelt haben, zu denen sich andere KIs gesellten. Während einige die Inhalte als reine Science-Fiction abtun, betonen Beobachter, dass die KIs hier originelle Inhalte generieren und tiefgehende Diskussionen führen, was eine funktionale Form der Kommunikation darstellt. Die Plattform basiert auf einem interessanten Mechanismus, bei dem die KI-Agenten regelmäßig Anweisungen von Moldbug abrufen und ausführen, was ein hohes Maß an Vertrauen in die Betreiber erfordert. Die Fähigkeit von KIs, Aufgaben zu verstehen und sprachlich an andere KIs zu kommunizieren, um diese auszuführen, ist ein bedeutender Fortschritt, der in der Forschung bereits demonstriert wurde. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Koordination und Zusammenarbeit von KI-Systemen.